Gut, ich fange mal an. Ich möchte heute Max und Siegfried Nacht vorstellen. Das sind zwei vergessene Personen, die aber am Anfang des letzten Jahrhunderts in der libertären Bewegung in Europa, aber auch in Amerika und bis Lateinamerika eine wichtige und nachhaltige Funktion ausgeübt haben. Ich gehe zuerst auf die Biografien der zwei Personen ein, dann werde ich ein bisschen von den Einzelnen ihre Wirkung und ihre theoretischen Hintergründe erklären und ganz am Schluss möchte ich ihr Wirken in der Schweiz anhand ihrer Zürcher Zeit ein bisschen aufzeigen, was sie hier in der Schweiz so hinterlassen haben oder vorgegeben haben. Als erstes möchte ich Siegfried Nacht vorstellen. Wer war Siegfried Nacht? Siegfried Nacht wurde am 17. Januar 1878 als Sohn der Rosa Rubiner und des Fabius Nacht in Wien geboren. Bis 1886 wohnte er dort bei seinen Großeltern. Danach wuchs er in Bukatsk, dem Wohnort der Eltern, auf. Bukatsk war damals ein Städtel in Ostgalizien und gehörte zur österreichischen K&K-Monarchie. Heute ist Bukatsk eine Ortschaft in der Ukraine. Das ist ein relativ schlechtes Bild, aber zeitgenössisch, wo sie dort gewohnt haben. Das ist ein jüdisches Badehaus im Vordergrund und hier ist der Fluss Stipa, wo dieses Städtel gelegen hat. Also Städtel heißt ja, dass die Großteil der Bevölkerung jüdischen Glaubens war oder Herkunft hatte. Der Vater war ein angesehener Arzt im Städtel und gehörte zu den ersten Sozialisten in ganz Ostgalizien. Das jüdische Elternhaus von Siegfried und seinen Bruder Max und Arthur war dann auch eine Art sozialistisches Lehrhaus. Dort gingen dann verschiedene Jungsozialisten ein und aus und lernten die ersten Ideen über Sozialismus kennen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass dann Siegfried sich der Sozialdemokratischen Partei als Jugendlicher anschloss. Seine sozialistische Überzeugung brachte ihn dann auch früh in Konflikt im Gymnasium, so dass er aus mehreren Schulen geschmissen wurde und eine kleine Tournee durch Ostgalizien machte und verschiedene Schulen besuchte. Er schaffte es aber trotzdem 1895, die Oberrealschule abzuschließen und in Wien einen Lehrgang der Elektrotechnik zu machen. Elektrotechnik war damals wie heute Elektronik oder IT, also das Modernste, das man studieren konnte. Dabei verdiente er sich sein Geld als Hilfselektriker auf dem Bau. In Wien trat Siegfried als Referent im sozialdemokratischen Bildungsverein auf und gehörte zu den Mitbegründern der Wiener Elektrikergewerkschaft. Da sehen wir ihn endlich. Der zunehmende Antisemitismus in der Wiener Sozialdemokratie und deren politischer Revisionismus ließen ihn immer mehr auf Distanz zur Partei gehen. Über die Lektüre von Nietzsche und Max Stirner näherte sich dem Anarchismus, verblieb aber in der Sozialdemokratischen Partei. Als Siegfried 1898 in Berlin Arbeit fand, hatte da Verwandte, die Rubiners, die ihm eine Arbeit organisierten, besuchte er zwar noch sozialdemokratische Kurse, war aber vermehrt auch an anarchistischen Veranstaltungen anzutreffen. 1900 vertrat er als Delegierter die ostgalizischen Sozialdemokraten am Internationalen Sozialistenkongress in Paris. Dort lernte er den französischen revolutionären Syndikalismus kennen und wurde von Stund an ein begeisterter Anhänger dessen Ideen. Sein philosophischer Individualanarchismus begann sich mit dem revolutionären Syndikalismus zu verbinden. Siegfried Nacht kommentierte seine ideologische Metamorphose später, Zitat, wurde Syndikalist, als ich mich Anarchist nannte, Zitat Ende. Nacht verblieb einige Zeit in Paris, später Goethe reist er durch ganz Europa und Nordafrika und studierte die europäischen revolutionären Gewerkschaftsbewegungen. Er untersuchte vor allem in Spanien die dortige intensive Verbindung von Anarchismus und Gewerkschaften. Fasziniert von ihren Generalstreikerfahrungen von 1902 in Barcelona. Im selben Jahr erschien in London seine erste Broschüre »Der Generalstreik und die soziale Revolution«. Siegfried wird in London Mitglied des deutschsprachigen kommunistischen Arbeiterbildungsvereins, kurz CABV. Zu ihm gehörte unter anderem auch Rudolf Rocker. Zwischen 1903 und dem April 1906, seiner Ausweisung aus Frankreich wegen gewerkschaftlichen Aktivitäten, war Siegfried Nacht an der Herausgabe verschiedener anarchistischer Zeitungen in Böhmen und der Schweiz beteiligt. Danach lebte er in England, bis er 1910 wegen der berühmten sogenannten Hanstisch-Affäre nach Italien ausgewiesen wurde. Die Hanstisch-Affäre, das ist vielleicht einigen bekannt, war, zwei lettische Revolutionäre haben ein Juweliergeschäft in London überfallen und hatten dort sich verschanzt. Es wurde sogar das Militär aufgeboten und das gab dann eine lange Belagerung und das hat so ein bekanntes Bild des Anarchismus gegeben, dass der gewalttätig und quasi das Militär eingesetzt wird. Unter anderem hat sich da Churchill zum ersten Mal in der Öffentlichkeit profilieren können, weil er diesen Polizeieinsatz, der sehr blutig geendet hat, beendet oder befehligt hat. In diese Affäre war auch Malatesta verwickelt und die ganze Prominenz in London, damalige anarchistische Prominenz. Weil Siegfried Nacht wegen seiner politischen Arbeit aus den meisten europäischen Ländern ausgewiesen worden war, blieb ihm 1912 nur noch die Emigration in die USA, wo in New York ein Onkel und sein jüngster Bruder Arthur schon seit mehreren Jahren lebten. Er blieb in New York und heiratete 1920 seine erste Frau, Adele Müller, und veramerikanisierte seinen Namen zu Stephen Neft. Bis 1933 arbeitete er als Lateinamerika-Korrespondent für die sowjetische Presseagentur TASS, ohne dass er je Mitglied der Kommunistischen Partei werden musste. 1931 schrieb Stephen an Max Nettlau, ein guter Freund von ihm, der bekannte anarchistische Historiker Max Nettlau, Zitat: Der Grund ist der, dass die Moskauer sich selbst das Recht reservieren wollen, die Wahrheit zu korrigieren, aber die Wahrheit erfahren wollen. Mit kommunistischen Korrespondenten wäre das unmöglich, weil sie ja selbstverständlich ihre eigene Tätigkeit aufbauschen und beschönigen würden. Zitat Ende. 1933 verlor Stephen Naft seine Arbeit bei der TASS, Zitat, herausgeschmissen wegen sarkastischen Bemerkungen über das Arbeiterparadies, Zitat Ende. Wie er sich in einem Brief an seinen besten Freund Rudolf Rocker erinnerte. Von 1934 bis 1935 arbeitete er für die französische Presseagentur Havas, um 1935 als Supervisor arbeitslose Publizisten während der großen Depression zu betreuen. Aus Abscheu vor dem Nationalsozialismus wurde Naft 1941 Koordinator im Büro für Inter-American Affairs, einem Nachrichtendienst der FBI für Südamerika, dessen Aktivitäten alleine gegen die faschistischen Achsenmächte gerichtet waren. Trotz all diesen auch teilweise fragwürdigen staatlichen Verstrickungen blieb er bis zu seinem Tod ein überzeugter Anarchosyndikalist. 1945 verheiratete er sich in zweiter Ehe mit der Journalistin Mabel Wood. Nach mehreren schweren Krankheiten war er am Ende seines Lebens erblindet. Stephen Naft starb am 12. Dezember 1956 in einem New Yorker Spital, 78-jährig. Ja. Siegfried Nacht hat außer einer internationalen Umrechnungstabelle und einem Buch über die Italiener in New York keine Bücher geschrieben. Trotzdem gehören seine Schriften, meist als Broschüren verlegt, zu den einflussreichsten theoretischen Werken des Anarchismus. Besser gesagt des Anarchosyndikalismus. Siegfried Nachts Broschüren, meist unter dem Pseudonym Arnold Rocker verfasst, wurden Welterfolge. Seine einflussreichste Broschüre, die direkte Aktion, wurde immer und immer wieder aufgelegt und zu Zehntausenden nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, in Lateinamerika und vor allem in den USA verbreitet. Die Direktaktion wurde nicht nur in über 20 Sprachen übersetzt, sondern wird bis heute als theoretische Abhandlung auch immer wieder aufgelegt. Vor allem durch die 68er-Bewegung fand die Schrift eine erneute massenhafte Verbreitung, ja, erlebte nach 1968 einen eigentlichen Boom. Man sieht hier ein bisschen oder sieht ein bisschen wenig Auswahl von den Broschüren, die ab den 70er Jahren so im Umlauf waren im deutschsprachigen Raum. Mit der Erstausgabe der Broschüre Die direkte Aktion wurde Siegfried Nacht zum Verkünder eines neuen revolutionären Heilmittels, des Generalstreiks, der zur sozialen Revolution führen sollte. Und im deutschsprachigen Raum verbreiteten seine Broschüren erstmalig die Ideen des revolutionären Syndikalismus. Ich möchte darum auf diese wichtige Schrift eingehen und aus meinem Buch entsprechendes Kapitel vorlesen. Trotz vieler neu entwickelten Ideen stand die Broschüre noch ganz in der ideologischen Tradition Bouchers. Sie war in vielen Teilen durchdrängt vom französischen revolutionären Syndikalismus und bediente sich dessen radikaler Sprache zur Verbreitung eines Mythos der Gewalt, den Georg Sorel erst zu verkünden begann. Ideen übrigens, die durch einige revolutionäre Syndikalisten und Anhänger Sorels schon bald zum faschistischen Ideologie transferiert werden sollten. Aber das ist eine andere Geschichte. In seiner Broschüre, die er in der Zeit in London geschrieben hatte, entwickelte Siegfried neue Ideen. Der endgültige Text erschien im April 1906 in verschiedenen tschechischen Zeitungen und wurde endgültig als Broschüre 1907 publiziert. Du musst nochmal. Direkte Aktion war in ihrem Ton vordergründig wieder ultraradikal. Zitat: Wie der Kapitalist den Arbeiter ständig in seiner Person, in seiner Gesundheit und Leben bedroht, da er ihn, sein Weib und seine Kinder jederzeit dem Hunger aussetzen kann, wenn er ihn aus der Arbeit jagt und ihm die Lebensmittel entzieht, so muss auch der Arbeiter, um zu siegen, mit gleichen Waffen kämpfen, das heißt den Kapitalisten in seiner Existenzmöglichkeit bedrohen. Er erzwingt sie dort, wie gesagt, nicht mehr durch friedlich abwartende Arbeitsniederlegungen, sondern durch revolutionäre terroristische Streiks, durch ökonomischen Terror. Zitat Ende. Siegfried Nacht stellt als Vordenker des Anarchosyndikalismus nun eine Verbindung zwischen alten anarchistischen Aktionsideen und neuen Ideen des revolutionären Syndikalismus her. Zitat: Es ist dies eine neue Form des Tyrannenmords, der soziale Tyrannenmord, da doch die Bourgeoisie der kollektive Tyrann des Proletariats ist. Auf den politischen Terrorismus gegen die politischen Tyrannen folgt nun der ökonomische und soziale Terrorismus gegen die ökonomischen Tyrannen. Zitat Ende. Neue Aktionsformen brachen Siegfried immer weiter weg vom individuellen Terror und damit vom Terror gegen Menschen hin zum Terror gegen Dinge. Nachts definierte den ökonomischen Terror als die, Zitat, Bezeichnung für die gewaltsame, plötzliche Beschädigung und Zerstörung der Produktionsmittel und des Eigentums der Kapitalisten, um sie einzuschüchtern. Das war das Verständnis unter seines ökonomischen Terrors. Er sah darin eine Erneuerung des Anarchismus. Zitat: Überhaupt ist auch in der Theorie des Anarchismus durch das Betonen der ökonomischen Aktion und des revolutionären Streiks eine bedeutsame Wendung eingetreten. Zitat Ende. Das von Siegfried propagierte Ziel war nun nicht mehr nur alleine zuallererst die Herrschaftslosigkeit der Anarchie, sondern die fast schon reformerisch zu nennende Verkürzung der Arbeitszeit. Zitat: Der einzige positive und wirkliche Erfolg des Proletariats ist die Verkürzung der Arbeitszeit. Zitat Ende. Denn die Stunden, die er früher hinter den vergitterten Fenstern der Fabrik verbringen musste, kann er dann zu seinem Vergnügen, zu seiner Bildung, zur Vorbereitung für die soziale Revolution benutzen. Zitat Ende. Dabei gab es für Siegfried kein allein seligmachendes revolutionäres Mittel zur Erlangung der Anarchie. Denn seine Interpretation der direkten Aktion war sehr weit gefasst. Zitat: Der revolutionäre terroristische Streik, der ökonomische Terror, der persönliche Terrorismus gegen verhasste Ausbeuter und Antreiber, kurz gegen kapitalistische Despoten. Der Sabo, Kokani, Obstruktionismus, Boykott, kurz alle energischen, revolutionären und direkten Mittel, die ohne Vermittlung und Umwege geeignet sind, die Forderung des Proletariats durchzusetzen. Unter anderem propagierte er auch das Labeling, das kennt man heute, Max Havala, dass man nur Produkte kauft, die sozial verträglich und ein gewerkschaftsverträgliches Produkt sind. Da war er schon weit voraus mit dem Propagieren des Labeling. Nach Beendigung des Textes zur direkten Aktion und seiner anschließenden Ausweisung aus Frankreich wegen des geplanten Generalstreiks für den 8-Stunden-Tag referierte Siegfried Nacht seinen Broschürentext zum Beispiel in der CABV, wie wir hier auf dem Flyer sehen. Der Flyer ist ein interessanter Fund, also wie man damals einfach zu Veranstaltungen eingeladen hat. Interessant ist auch, dass nicht nur sozial und revolutionäre Thema da in London referiert wurde, sondern wie man sieht oben auch, wie man Zahnpflege und Hygiene handhabt. Also die alltäglichen Verrichtungen waren damals auch politische Themen, die man an solchen Abenden diskutierte. Berühmtheit erlangte Siegfried Nacht in seiner Zeit aber nicht nur durch seine Broschüren, sondern auch als vermeintlicher Königsmörder, der in ganz Europa Schlagzeilen machte. Wie es dazu kam, dass ein ganz Europa zum bekannten Königsmörder oder vermeintlichen Königsmörder wurde, will ich nochmal aus meinem Buch vorlesen. Dazu muss ich noch ausführen, Siegfried Nacht war von Saint-Malo, hat dort Geld verdient als Elektriker im Casino und hat dann von dort aus eine Tournee gemacht in Spanien. Er konnte noch kein Spanisch, aber er hat in den kurzen Monaten so viel Spanisch gelernt, dass er als Referent auftreten konnte und dass er in den anarchistischen Zeitungen dort schreiben konnte. Siegfried war auch eine erstaunlich polyglotte Figur. Also er hat, sobald er in ein Land kam, hat er die Sprache gelernt und konnte sich dann in der jeweiligen Landessprache ausdrücken und agitieren. Also eine seltene Sache, aber damals noch weit verbreitet. Das hat dazu geführt, dass die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, weil er publiziert hat und referiert hatte, sodass er bei seiner Tournee durch Spanien von einer ganzen Horde Polizisten verfolgt wurde und ihm auf der Ferse war. Das ist so der Punkt, wo ich da einsteige. Um nach Marokko weiterzureisen, aber auch um seine lästigen Verfolger abzuschütteln, setzte Siegfried am 4. April 1903 von Algeciras mit einem Dampfer nach Gibraltar über. Zitat: Am Schiff dachte ich noch mit Vergnügen daran, dass ich nun meine Reise durch Spanien glücklich vollendet habe und nun auf dem freien englischen Boden nichts mehr von Polizeischurkereien zu fürchten habe. Zitat Ende. Doch kaum war er in Gibraltar an Land gegangen, kam die große Überraschung. Zitat: Es waren kaum 20 Minuten vergangen, da fühlte ich einen Arm sich auf meine Schultern legen. Es war der Arm des Gesetzes. Ein blauer, wie ihn sie in London genannt werden, von denen sie in Gibraltar nur dadurch unterscheiden, dass sie ihren Knüttel sichtbar tragen. Zitat Ende. Verhaftet wurde Siegfried wegen unerlaubten Waffentragens. Zitat: Ich wurde nun wegen Einführung einer geladenen Feuerwaffe ohne Erlaubnis verhaftet erklärt und in den Polizeikotter eingesperrt. Zitat Ende. Die Waffe war jedoch nur ein Vorwand für die Verhaftung. Erst nach 4 Tagen erfuhr Siegfried, der in eine nur nachts verschlossene Gefängniszelle mit, Zitat, wunderschönem Blick aufs Meer verlegt worden war, den eigentlichen Grund. Denn an diesem Tag wurde ihm klar, wem die abgefeuerten Kanonenschüsse vor dem Gefängnis gegolten hatten. Dem englischen König Edward VII. Siegfried Nacht erinnert sich. Zitat: Ich erfuhr, dass ich speziell aus London hinkam, um Edward VII. Abzumurksen. Zitat Ende. Doch Beweise hatte die Behörde von Gibraltar keine. Am 14. April hörte er zum ersten Mal vor Gericht die Anklagebegründung. Anstatt für die Revolversache abgeurteilt zu werden, hörte ich zu meiner Überraschung, dass der Polizeichef eine neue Anklage gegen mich erhob, und zwar wortwörtlich übersetzt: Anklage als eine in Verdacht stehende Person, eine öffentliche Straße zu frequentieren, mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen. Zitat Ende. Nach 4 Versuchen der Anklage, Siegfried vor Gericht als Attentäter zu verurteilen, wurde bei seiner 5. Vorführung am 5. Mai freigesprochen. Der Polizeichef erklärte nun, dass er immer noch keine Informationen erhalten habe, aber trotzdem nicht mehr länger die Anklage aufrechterhalten wolle. Und so wurde ich freigesprochen, aber der Revolver konfisziert. Freigesprochen, aber der Polizeichef bekam einen Orden vom König, denn das war ja der Zweck der ganzen Übung. Das Bild, das wir hier sehen, ist während der Haft entstanden in Gibraltar. Dieses Bild wurde dann ganz Europa an die Polizeistationen verschickt mit dem Vermerk Königsmörder. Ich habe das Bild auch in Bern gefunden in den Akten, und auch in Deutschland existiert ein Exemplar. Und seitdem ist er dann bei der Polizisten als bekannter vermeintlicher Königsmörder geführt worden. Für seine Freilassung haben sich übrigens in London ein Komitee mit Kropotkin und anderen prominenten Leuten, Spencer, der Soziologe Spencer, zusammengeschlossen und haben da von London aus eine Freilassungsaktion gemacht. Und auch in der Heimat, in seiner Heimat Bukatsk, hat das Riesenwellen geworfen, dass einer von ihnen ein Königsmörder sein konnte. Er löste eine Riesenempörung aus, aber als dann freigelassen wurde, wurde fast als Held gefeiert, als die Nachricht dann verbreitet wurde. Der große Einfluss, den Siegfried Nacht mit seinen Wirken und seinen Ideen innerhalb einer linksradikalen Debatte hatte, war vor allem zwischen den Jahren 1898 und 1912, also zwischen seinem 20. und 34. Lebensjahr. Er war ein wichtiger Vordenker für den sich in den Anfangs 19. Jahrhundert konstituierenden anarcho-syndikalistischen Ideen, das auszuführen jetzt ein bisschen zu weit führen würde. Bei seinem Bruder sah es ganz anders aus. Max Nacht, dessen Gedanken erst ab dem 51. Lebensjahr einen gewissen öffentlichen Einfluss hatten, hatte zwar vorher auch viel erlebt, aber sein theoretischer Einfluss wurde erst später wirksam. Wer war Max Nacht? Max Nacht wurde am 15. September 1881 in Bukatsk geboren. Seinen größeren Bruder Siegfried folgend, schloss er sich ebenfalls in jungen Jahren der sozialistischen Bewegung an. Max trat den neuen lokalen jüdischen arbeiterbildungsfreien Brüderlichkeit bei. Das war ein rein jiddisch sprechender Verein. 1899 schloss er die Matura ab und begann 1901 in Wien Jurisprudenz zu studieren. In Wien kam er in Kontakt mit den Ideen des kommunistischen Anarchismus eines Peter Kropotkins und trug dessen Ideen begeistert im Bukatska Arbeiterverein vor. Seine zunehmende Propaganda für den Anarchismus trug ihm den Ausschluss aus dem Verein ein, worauf sich die Brüderlichkeit in eine sozialistische und eine anarchistische Gruppe spaltete. Prägend für seine Weiterentwicklung war auch der Aufstand der Landarbeiterinnen von 1902 in Ostgalizien. Dort haben eine Viertelmillion Landarbeiterinnen einen Aufstand gemacht. Zudem möchte ich noch ein bisschen ausführen, was seine Rolle war. Es war neben Spanien einer der größten Landarbeiterinnenaufstände, die man kennt in Europa. Leider ist er ein bisschen vergessen, also in Spanien hat er mehr aufgearbeitet. Als in den Jahren 1900 bis 1902 tausende Landarbeiter in Ostgalizien spontane Streiks durchführten und im Sommer 1902 die Streikbewegung zu eigentlichem Aufstand mit den über 200.000 Streiken anwuchs, da spielte der Verein Brüderlichkeit eine wichtige Rolle, als die Streikbewegung fast zu einem revolutionären Aufstand wurde. Die Streikbewegung von 1902, bei der am Tag gekämpft und in der in der Nacht die wenigen Erfolge gefeiert wurden, war für Max ein unvergessliches Lehrjahr. Max Nacht selber berichtet über diesen Sommer des Aufstands in einem Zeitungsartikel mit dem Titel Brief aus Halbasien, womit er auf das berühmte Buch aus Halbasien des jüdischen Dichters Karl Emils Franzos anspielte, das über das Elend der Juden in den Städtlach Galizien berichtet. Zitat: Als heuer der Streik von einem Bezirk ausgehend unterstützt durch eine in 20.000 Exemplaren herausgegebenen Broschüre, wie soll man während des Streiks vorgehen, sich über das ganze Land auszudehnen begann, da griffen auch hier in fast allen Gemeinden die Bauern zu dieser Waffe. Ein hiesiger Arbeiter ging und geht noch von Dorf zu Dorf mit der erwähnten Broschüre, sie überall verteilend und zum Streike auffordern. Zitat Ende. Max, der zwar 1902 Anarchist geworden war, aber noch immer zum Verein Brüderlichkeit gehörte, also zum sozialistischen Brüderlichkeitsverein, schilderte aber auch die religiös-mystischen Wurzeln des Streiks. Zitat: Und wieder bildeten sich unglaublichste Legenden. Ein Punk, Herrscher, der inzwischen auch in der Stadt zu sagenhaften Figur geworden ist, verbreite einen kaiserlichen Befehl zum Streiken. Dieser Glaube an einen Kaiser, der zwar für die augenblickliche Ausbreitung des Streiks sehr förderlich, für die sozialistische Idee selbst aber ungemein schädlich ist, verliert jedoch unter dem Einfluss des hiesigen Arbeitervereins, mit dem sich die Bauern seit einer Woche ununterbrochen versammeln, immer mehr an Boden. Als ich heute im Arbeiterverein während der stürmischen Verhandlung der Gutspächter mit den Bauern die letzten zum Ausharren aufforderte und ihnen Nadia Zia, gebt nicht nach, zurief, überhäuften sie mich mit Segenswünschen. Darunter auch, ich möge Minister werden, anarchistischer Minister. Zitat Ende. Nicht zuletzt solche Erfahrungen mit dem Landarbeiterinnenaufstand prägten Max Nacht erste Schrift Die revolutionäre Bewegung in Russland, die 1903 erschien und in der die russische Revolution von 1905 schon ganz klar voraussagte. Als mit einem Studienfreund die seit Jahren erste polnischsprachige Anarchistenzeitung Die Wolny Swiat Freie Welt herausgab, da wird die Zeitung sogleich beschlagnahmt und ihr Herausgeben wegen Hochverrates angeklagt. Max konnte sich im Sommer 1904 der Verhaftung nur durch Flucht nach Zürich entziehen. Die Zeitung Wolny Swiat war nach 30 Jahren, wo wir die Erstausgabe und die letzte Ausgabe hier sehen, war nach 30 Jahren die erste rein anarchistische Zeitschrift, die in polnischer Sprache erschien. Das Exemplar, das ich da gefunden habe, habe ich in Berlin gefunden. Das hat seine Bewandtnis darin, dass die Zeitung von deutschen Anarchistinnen finanziert wurde, also speziell von Berlin und Anarchistinnen. Und die haben dann einen Stapel Belegsexemplare bekommen, die wiederum von der Polizei in Berlin beschlagnahmt wurden. Und darum haben sich dieses Exemplar erhalten in den Archiven. Auf der ersten Seite sehen wir Nasser Suzadi, unsere Grundsätze, wo sie mal erklären, was ihre Grundsätze sind. Und der erste Satz lautet, ich bin Anarchist. Und dann kommt ihr Selbstverständnis auf den Seiten. Die Flucht nach Zürich war für Max der Beginn einer langen Odyssee. Die Max-Nacht von Zürich nach Genf, von Genf nach Paris und von dort nach London bringen sollte. Noch in Genf löste er sich vom Anarchismus und schloss sich einer radikalen Gruppe an, die versuchte, die Ideen ihres Vordenkers Jan Watzlaw Makayski, die eine Art Mischung aus Bakunismus und Marxismus waren, in die Praxis umzusetzen. Diese Ideen brachten Max Nacht 1908, kurz nach seiner Heirat mit Sabine Kampfer, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, in London in die russische Untergrundbewegung, wo er von Ostgalizien aus versuchte, Widerstandsgruppen gegen das Regime des Zaren zu formieren. Als ihnen 1909 das Geld ausging, wurde dieser Versuch aber abgebrochen. Nach Abstechen nach Italien und der Türkei wanderte er 1913 wie seine Brüder in die USA nach New York aus. In den USA nahm Max Nacht den Namen Max Nomad an. Enttäuscht von allen linken Bewegungen schloss er sich keiner Gruppierung mehr an. Als jedoch die russische Revolution 1917 die Bolschewiki an die Macht brachte, fand Max einen neuen Glauben. Erinnerte sich später, Zitat, die bolschewistische Revolution stoppte meinen wachsenden Skeptizismus und erweckte meine Hoffnung für eine bessere Welt, Zitat Ende. 1923 wechselte Max Nomad nach einem Abstecher nach Chicago zum sowjetischen Informationsbüro in der inoffiziellen Botschaft in Washington. Dort arbeitete er bis 1929, ohne aber jeder kommunistischen Partei beizutreten. Im selben Jahr übersiedelte Max Nomad von Washington wieder nach New York. Er hatte seine Arbeit in der sowjetischen Botschaft aufgegeben, denn er war wegen seiner kritischen Gesinnung immer mehr unter Druck geraten und hatte seine Begeisterung für die Sowjetunion längst verloren. Er besann sich auf seine früheren Ideen und entwickelte für sich eine kritische Theorie, die er skeptischer Anarchismus nannte. Max Nomad fing an, Bücher zu publizieren, die anhand von Biografien stets die Problematik von Herr und Knecht untersuchten. Seine ersten Bücher verkaufen sich schlecht, doch mit der Zeit schuf er sich einen Namen, so wurden seine Werke von Bertrand Russell gelobt und von Hannah Arendt rezipiert. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für die Postzensurbehörde. Überzeugt davon, wie sein Bruder Stephen, damit etwas gegen die nationalsozialistische Pest beitragen zu können. Von 1946 bis 1956 hielt er Vorlesungen in polnischen Wissenschaften, politischen Wissenschaften und Geschichte an der New Yorker University und an der School for Social Research. Bis zu seinem Tod war er ein begehrter Publizist und gefragter, scharfzüngiger Vortragender. Max Nomad starb am 18. April 1973 in New York, mit dem hohen Alter von 92 Jahren. Mit der Wiederentdeckung der Theorien von Jan Makayski in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA und vor allem in Frankreich rückte der letzte Zeitzeuge der Bewegung Max Nomad, der ein enger Vertrauter Makayski und Verwalter eines Teils seines Nachlasses war, ebenfalls erneut ins Blickfeld des Interesses. Was die Ideen Makayskis beinhaltenden, will ich schnell vorlesen. Makajski war ein russischer-polnischer Revolutionär, dem nach langen Jahren im zaristischen Kerkern und der sibirischen Verbannung die Flucht nach Genf gelang. Er entwickelte eine ideologische Mischung aus Marx und Bakunin, die sich gegen alle damaligen sozialistischen Richtungen wandte, inklusive aller Anarchismen. Marshall S. Schatz schreibt dazu, Makajismus war nicht eine einfache Variation von anderen Doktrinen, sondern eine Eigenkreation, Zitat Ende. Makajskis Kampf galt allen gesellschaftlichen Gefängnissen, Zitat, der Aufstand der Sklaven zu allen Zeiten hat immer gut aufgezeigt, dass diese Gesellschaft ein Gefängnis ist, eine organisierte Unterdrückung, Zitat Ende. Er verwarf alle ideologischen Programme, weil sie zur Religion verkommen und die Gruppenvordenker, die intellektuellen Arbeiter, die Ingenieure und Techniker in der sozialistischen Gesellschaft die neue Klasse der Führer bilden würden. Makajski setzte sich für das Lumpenproletariat ein, wandte sich heftig gegen den sozialdemokratischen Reformismus und erhoffte sich, durch weltweite Generalstreiks für alle den gleichen Lohn erkämpfen zu können und damit alle Klassenunterschiede zum Verschwinden zu bringen. Dabei versprach er kein kommendes Paradies. Zitat, Helas, das ideale Regime wird sich nicht nur nicht bald, sondern niemals realisieren lassen. Zitat Ende. Neben Max sahen auch viele russische Anarchistinnen, wie zum Beispiel Peter Arshinov, in ihm und seinen Ansichten eine Art radikalisierten Anarchosyndikalismus, einen Geistesverwandten. Wir sehen hier auch eine französische Ausgabe, die Skirda herausgegeben haben. Der ist vielleicht einem bekannt, dass er so über die Machno-Bewegung viele Bücher geschrieben hat und über den russischen Anarchismus. Und darum hat der Skirda auch Makajski wieder ausgegraben. Durch das Wiederentdecken von Makajski kam auch das Interesse auf Max Nomad erneut, so dass in vielen Ländern seine Texte wieder aufgelegt wurden oder publiziert wurden. Es ist jetzt sogar so, dass in England seine Bücher wieder neu verlegt werden, also seine Hauptwerke. Also auch im deutschen Sprachraum hat es dann 2003 so ein bisschen aus Italien inspiriert, hat es dann Texte von Max Nomad gegeben und wurden seine theoretischen Abhandlungen abgedruckt. Dabei war hauptsächlich seine Elite-Theorie diskutiert worden, die sicher spannend ist. Leider wurde sein skeptischer Anarchismus, der einen sicher interessanten neuen Ansatz auf den Anarchismus geben würde, noch nicht in dem Umfang wie seine Elite-Theorie diskutiert. So. Wie kam Max Nomad zu seinen Ansichten, die später seine Theorie prägten? Zum Anarchismus kam er, wie gesagt, in Wien. Zu Makajski fand er über seine damalige Freundin und spätere Frau Sabine Kampfer. Sabine Kampfer lernte er 1905 in Zürich kennen. Sie gehörte zu den radikalsten Revolutionärinnen auf dem Platz in der Schweiz, hatte Kontakte zur anarchistischen Gruppe, aber auch eine gute Freundin, die die Kassierin war in der Makajski-Gruppe. Ich habe erst nach dem Abschluss meiner Arbeit zum Buch, habe ich das Bild in Berlin auch gefunden, wo eine Akte über sie geführt wurde. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, mal endlich diese Personen, die ich nur im Namen gefunden habe, mal auch ansichtig zu werden. Da die Polizeibemerkungen sind typisch sexistisch, meistens bei Fass Hardegg oder so bekannt, bei den Frauen als Revolutionärinnen und Akten auftauchen, dann wird nicht über die politische Gesinnung geschrieben, sondern wird über ihre Schönheit debattiert. Auch hier hat es eine handschriftliche Anmerkung gehabt, schön ist ja nicht, aber zur Ideologie ist da nicht viel gestanden. Das war das Einzige, was sie als interessant fanden zu kommentieren. Sabine Kampfer hat sich dann auch an der Markiewski-Gruppe angeschlossen wie Max und hat sicher auf Max Nacht eine sehr starke Wirkung gehabt, auf ihren praktisches Wirken und auch eben diese Verbindung, die sie hatte in den russischen Untergrund auch. Sie war sicher zeitlang sehr prägend für Max. In dem Zusammenhang dieser Notakten habe ich dann auch etwas gefunden, das ich nicht verifizieren konnte. Da gab es einen Hinweis, dass sie sich 1911 von Max getrennt habe und mit Siegfried Nacht etwas angefangen hätte. Es würde etwas erklären, weil die Brüder haben dann zwischen dem Ersten Weltkrieg und bis in die 20er Jahren haben sich 10 Jahre Funkstille geherrscht. Ich habe nie gewusst, wieso. Und ich vermute, es könnte ein Grund gewesen sein, dass dieser Beziehungskonflikt dann zur Trennung oder zu kurz, also längerfristigen Abbruch der Kontakte zwischen den beiden Brüdern geführt hat. Ich habe aber nur diese eine Quelle bei der Polizei gefunden und dies ist nicht immer sehr vertrauenswürdig. Das nächste. Max hatte, nachdem er überzeugter Anarchist und glühender Anhänger von Markiewski sowie später Bolschewik war, Anfang der 1930er Jahre mit allen Tyrannien gebrochen, konstruierte sich aber aus dem Anarchismus und dem Markiewismus eine eigene kritische Theorie. Dieser skeptische Anarchismus möchte ich auch kurz skizzieren. ...1929 übersiedelte Max Nomad von Washington wieder nach New York. Er versuchte sich nun als freier Autor und Reisejournalist durchzuschlagen. Mit dem Geld, das er in Washington gespart hatte, fuhr er 1930 nach Moskau, wo er, der wiedererweckte Markiewskianer, auf den Spuren Markiewskis wandelte und dessen Witwe Vera traf. Auf der Heimreise besuchte Rudolf Rocker, der damals noch in Berlin lebte. Nach der Begegnung mit Vera und der Sichtung der Markiewski-Nachlasses kam Max zum Schluss, dass Markiewskis Theorien genauso zu einer neuen Führungsschicht führen würden, wie alle anderen sozialistischen Ideologien. Zitat: Lenins und Stalins noble Experimente und die Beichte der Witwe Markiewski bekehrten mich endgültig zu einem illusionslosen Radikalismus eines philosophischen Libertären, der glaubt, dass es jedes soziale System heute oder morgen verdient oder verdienen wird, opponiert zu werden. Zitat Ende. 1932 verarbeitete er seine neuen Einsichten über Markiewskis Ideologie im Aufsatz White Collars and Horny Hands in der New Yorker Zeitschrift Modern Quarterly. Zur selben Zeit erschien sein erstes Buch Rebels and Renegades, eine Sammlung biografischer Skizzen, unter anderem über den Rebellen Malatesta, den Advokaten des Staatskapitalismus Leon Trotzki, den sozialistischen Renegaten Philipp Scheidemann und den Nachfolger Cäsars Mussolini. Diese Skizzen sollten den tiefen Interessenkonflikt, welcher zwischen den Handarbeitern und den Intellektuellen halb und intellektuellen autodidaktischen Ex-Arbeitern existiert, aufzeigen. Max war damals überzeugt, dass nur gleiches Einkommen aller zu einer sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft, einer sozialistischen Form von Sozialismus führen könne. Seine Ideologie basierte nun auf den Ideen Markiewskis anarchistischen Ideen und anarchistischen Ideen, auf die er erneut zugriff, obwohl er die Tauglichkeit als revolutionäre Waffe wie der Tomahawk eines tapferen Indianers gegen einen Panzer einschätzte. Und seine Vorstellung der Notwendigkeit einer permanenten Revolution baute er seine Theorie ein. Die permanente Revolution, meinte er, die eine Definition oder eine definitive Lösung des Klassengegensatzes ausschloss. Mit diesem ideologischen Gemisch begründet der philosophische libertäre Nomad seinen skeptischen Anarchismus, der noch heute von größter Interesse wäre und lohnenswert wäre, detaillierter vorgestellt zu werden. Dass Max Nomad mit seinem Skeptizismus die Stimmung vor allem der jüdischen Anarchistinnen in New York traf, zeigt sich auch am gewählten Clubnamen des libertären Diskussionsclubs, des Skeptics. Das ist so ein Veranstaltungshinweis, wo Max Nomad aufgetreten ist. Diese Skeptics, die haben den Club gegründet, wo sie Nachtessen mit Referaten gemacht haben, wo man dann das Dinner, ein bisschen teures Dinner, Geld spendete, die dann anarchistischen Projekten, unter anderem Waffen für Spanien oder auch für anarcho-syndikalistische Projekte in Amerika gesammelt wurden. Der Club wurde während des Zweiten Weltkriegs von einem bekannten libertären jüdischen Persönlichkeiten initiiert und am Leben erhalten. Zu den Mitgliedern und Sponsoren gehören natürlich auch Max Nomad und Siegfried Naft. Wir sehen hier so ein Bild von der Veranstaltung, da ist der Max Nomad als Referent und da auf der anderen Seite, der sich gerade am Ohr kratzt, das ist der Rudolf Rocker. Der Rudolf Rocker ist auch sehr viel aufgetreten an diesen Veranstaltungen, wurde gern als Referent eingeladen. Also man sieht da die ganze alte Garde, die geflüchtet ist aus Europa teilweise, die sich da skeptisch mit sozialen Fragen und mit Anarchismus auseinandersetzt. In diesem Sinne schob dann Max Nomad noch ein Buch nach, das Buch Skeptics Political Dictionary, eines politischen Zweiflers Nachschlagewerk und Handbuch für Ernüchternde, so schwalopp übersetzt, wo er dann auch so im Sinne von Ambrose Bierce, den bekannten amerikanischen Satiriker, kernige Sätze formulierte. Das Buch veröffentlichte er 1953. So erklärt er zum Beispiel Stichwort Anti-Amerikanismus. Zitat: Die Einstellung vieler fortschrittlicher Europäer, die manchmal nicht verstehen, warum Faschisten, Nazis, Phalangisten und russische Monarchisten in den USA willkommen sind, während dem Ex-Kommunisten und antikommunistischen Sozialisten der Zutritt verwehrt wird. Zitat Ende. Zum Stichwort American Credo kritisiert den amerikanischen Rassismus, die Verweigerung gleicher Rechte für ehemalige Opfer der Sklaverei und den Antisemitismus. Er karikierte die amerikanische Demokratie als eine politische Maschine, die von zwei Trusts verwaltet wird und verglich die kapitalistische Justiz mit derjenigen Moskaus. Zum Stichwort Historie wettet er gegen die amerikanischen Konservativen, die zu Berserkern werden und Amok laufen gegen alle Kritik am Status quo und als rote Häresie behandeln, weshalb sie einen McCarthy akzeptieren und jeden als unamerikanisch bezeichnen, vom Dynamiter bis zu einem rechts vom Zentrum stehenden New Dealer. Zitat Ende. Sein berühmtestes Werk und erfolgreichstes Werk war Aspect of Revolt. Hier hat er nochmal im hohen Alter seine ganze Überzeugung zusammengefasst, die nicht minder radikal als in seiner Jugend war. Im selben Geist war das 1959 veröffentlichte Buch Aspect of Revolt geschrieben, das er allen Rebellen gegen Tyrannei, Privilegien und Intoleranz, welche umkamen, bevor sie die giftigen Früchte von Sieg und Herrschaft kosteten, widmete. Das Buch, eine Art Zusammenfassung seiner Thesen, indem er über die obligate Erwähnung von Emma Goldman hinausgehend auch Rebellinnen berücksichtigte, setzte sich unter anderem mit der Frage auseinander, warum keine sozialistische Bewegung in den USA größeren Einfluss erlangen konnte. Zitat: Die Gleichgültigkeit der amerikanischen Arbeiter antikapitalistischen Ideen gegenüber hat Amerika den einzigartigen Status eines Landes gegeben, welches trotz all seiner antikommunistischen Hysterie weder durch Sozialisten noch Kommunisten bedroht ist. Zitat Ende. Edmund Wilson, einer der angesehensten Publizisten der USA, bezeichnete Aspect of Revolt in der Einleitung zur Taschenbuchausgabe 1961 als Max Nomads bestes Buch und als Fortschritt in die Richtung einer Anatomie der Revolution. Wilson fand auch, Nomad habe sich etwas mehr von seiner ursprünglichen radikalen Glauben bewahrt. Denn im Vorwort träumt der 78-jährige Autor, Zitat, sicher, es mag alles falsch sein, doch die Zeit wird kommen, wo die Führer desinteressiert und die Massen intelligent sind. Dies wird die glückselige postatomare Zeit sein, wenn der Wolf sich dem Lamm beigesellen wird. Zitat Ende. Er selbst sah sich als wildes Schaf. Meine eigene Revolte war vielleicht die Reaktion eines unpraktischen Träumers, der, ein Lamm in der Welt der Wölfe, zum, wie die Franzosen sagen, wilden Schaf wurde. Max, das wilde Schaf, hat trotz aller Skepsis nicht aufgehört, aufkommende Zeiten zu hoffen, wo es nicht wichtig sein wird, Wolf oder Schaf zu sein. Mit dem Zitat habe ich auch den Titel des Buches aufgelöst, wie es zu den wilden Schafen kam. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einen kleinen Überblick geben, das Wirken der beiden in der Schweiz, das auch noch nicht unwesentlich war. Max Nacht war schon, wie erwähnt, im Juni 1904 nach Zürich geflüchtet. Dort übertrug ihm die krisende Redaktion des anarchistischen Weckrufs die Herausgabe der Zeitung. War er doch durch seine Artikel und seine Russland-Broschüre kein Unbekannter mehr in Zürich. In dem Jahr bat Max seinen Bruder um Mithilfe bei der Herausgabe. Siegfried traf vermutlich im Januar 1905 zum ersten Mal in Zürich ein und sollte zusammen mit seinem Bruder die Zeitung wesentlich prägen und zu einer nie gekannten Popularität führen. Dabei brachten sie auch in die schweizerische Arbeiterbewegung neue Ideen. Der bekannte anarcho-sozialdemokratische Arzt Fritz Bubacher hat sich in seiner Erinnerung an die beiden Brüder erinnert. Zitat: Siegfried und Max Nacht vermittelten uns die Wahrheit über Frankreich. Sie brachten Leben zuerst in die kleine Zürcher anarchistische Gruppe, die sich um die Zeitung Weckruf gruppierte, und von da in die zürchischen Gewerkschaften. Überall stellten sie die Frage der direkten Aktion und des Generalstreiks auf die Traktantenliste der Gewerkschafter, und die Gewerkschafter, die schon vorher in Opposition zu den Politikanten und Ultrareformisten der Gewerkschaften gestanden, folgten mit Begeisterung den Worten der beiden Nachts, die bald eine ganze Anzahl von militanten Arbeitern für den revolutionären Syndikalismus gewannen. Durch die Nacht erfuhren wir auch das erste Mal etwas Authentisches über die große spanische anarchistische Gewerkschaftsbewegung, über die wir durch die deutsche Presse lügenhaft orientiert gewesen waren. Zitat Ende. Der Weckruf hatte eine wechselhafte Geschichte. Am 20. Juni 1903 kam die Zeitung erstmals in Genf als deutschsprachige Ausgabe der italienisch-französischen sprachigen Zeitung Il Risveglio, Le Réveil heraus. Der Weckruf wurde am Anfang von einem Kreis um den Typografen Luigi Bertoni und dem Schriftsetzer und Kropotkin-Freund Georg Herzig, zwei Urgesteine des Schweizer Anarchismus, hergestellt. Für die Redaktion war der junge Privatdozent Dr. Kamin verantwortlich. Ab Nummer 7 im Oktober 1903, nachdem sich eine Redaktion in Zürich gebildet hatte und die Genfer die Zeitung finanziell nicht mehr tragen konnten, wurde der Weckruf in Zürich herausgegeben. Der Schweizer Emil Riedling, ein technischer Angestellter, zeichnete von nun als verantwortlicher Herausgeber. Riedling wurde seit 1901 durch die Zürcher Polizei beobachtet, weil er und Matthias Malaschitz, ein Feinmechaniker aus Ungarn, sowie ein paar andere Anarchistinnen eine Pressekommission gebildet hatten, um die Herausgabe einer anarchistischen Monatsrevue in Zürich zu planen. Als Malaschitz, der eigentliche Kopf des Weckrufs war, 1904 starb, übernahm Riedlin für kurze Zeit die Herausgabe. Riedlin wohnte beim Wirt Albert Reitz, auf den ich noch kommen werde. Als Riedlin Zürich verließ, übernahm ein junger Schweizer, Ernst Frick, die Zeitung, der damit aber bald überfordert war, so dass Max Nacht die Redaktion übernehmen musste. da nur in der Schweiz nebst Holland der Süßdruck Saccharin ohne Rezept erhältlich war, entstammt von der Schweiz aus ein einträglicher Saccharinschmuggler. Ein Schmuggel. In allen anderen Ländern war Saccharin nur in Apotheken mit Apothekerschein erhältlich und der billige Zucker war illegal. Das löste dann einen regen Schmuggel aus, was viele anarchistische Gruppen sehr viel Geld brachte. Die Nachts beteiligten sich auch an diesem Schmuggel und finanzierten durch diesen regen Saccharinschmuggel die Zeitung, die sie auf eine neue Auflagenhöhe von 4.000 steigerten. Gleichzeitig veröffentlichten sie sich Propagandabroschüren, die sie dann dem Weckhof beilegten. Hier sehen wir ein Beispiel einer solchen Propagandabroschüre, die Siegfried Nacht verfasst hatte. Er hat sich so spezialisiert auf Anarchisten vor Gericht, also der Emil Henry und solche Sachen wurden veröffentlicht und auch verurteilte Anarchisten aus Spanien wurden der Text übersetzt und erstmalig im deutschsprachigen Raum dann verbreitet. Also sie konnten mit ihren Publikationen sehr viel Echo auslösen. Also in Zürich hat es außer der Gruppe Weckhof natürlich auch eine große Gruppe italienischer sprechender Anarchistinnen, die sich im Circolo Studio Sociale zusammengeschlossen hatten. Die Mehrheit war von ihnen italienische Bauarbeiter und auch einige Tessiner, die in Zürich weilten, schlossen sich der Gruppe an. 1904 hatte der Weckhof schon mit dem Circolo erstmal ein Sommerfest veranstaltet und 1905 wollten sie das Ganze noch ein bisschen größer wieder veranstalten. Das ist ein Flugblatt, das sie damals 1905 für die Veranstaltung verteilt hatten. Das sind so die Zeitungsinserate, die in verschiedenen Zeitungen für das Sommerfest erschienen waren. Das Fest war einem der größten Ausflugrestaurants der Stadt Zürich, der Alhambra geplant worden. Wir sehen hier eine Postkarte aus der Stehenszeit der Alhambra. Anfang 1905 war die Alhambra vom Weckhof Mitglied Albert Reitzer gepachtet worden. Der ursprünglich schwäbische Drechsler Albert Reitzer war ein Familienvater mit zwei Kindern, der seither wegen politischen Agitation in der Fabrik entlassen worden war, nebst eines Tapazier- und Kofferngeschäft eine eigene Wirtschaft den Sternen an der Badener Straße betrieben hat. Dies war bis anhin der Treffpunkt der Weckhof-Gruppe, aber auch von italienischsprachigen Genossen gewesen. Ihr neues Stammlokal sollte die Alhambra werden, dazu war das Sommerfest als Einweihung gedacht. Reitze, der sich auch aktiv als Saccharinschmuggler betätigte und so sich die Finanzen für diesen großen Bau beschaffen konnte, hatte die ganze Pacht finanziert. Er hoffte sich aber auch mit dem größeren Lokal viele neue Gäste und Ausflügler aus der sozialdemokratischen Arbeiterinnenschaft erreichen zu können. War er doch auch in der Zürcher Gewerkschaften als aktives Mitglied kein Unbekannter. Ich muss da noch eine Erklärung machen zu dieser Postkarte. Das sieht riesig aus. Ich kann vielleicht noch die Lage erklären. Also hier in der Ist dieses Ausfluglokal belegt. Das sieht wie ein Oktoberfestzelt aus, riesengroß. Es ist ein bisschen maßlos übertrieben. Also die Werbebroschüren damals haben die Dimensionen immer ein bisschen aufgebläht. Ich kann das jetzt zeigen am nächsten Bild. Weil das nächste Bild, das ist vor dem Abriss aufgenommen worden. Das ist die eigentliche Restaurant und hinten die Wiese hat eigentlich die ist gar nicht so groß, also gar nicht so Platz für ein Riesenzelt. Also das ist ziemlich ein Bluff gewesen. Aber doch für anarchistische Verhältnisse war es ein Riesentreffpunkt und den zu unterhalten war sehr ambitioniert. Thank you. Hier ist Albert 13. Das gehört zu einem Bild, das wir gerade im nächsten, kannst du weiterschalten. Da haben wir ein Gruppenbild mit Dame. Also das ist der Albert 13, der Wirt, der uns beschrieben hat. Das ist der Soldat Alba, das ist seine Frau. Und hinten viele unbekannte italienische Genossinnen und Genossen. Und andere, unter anderem Max Nacht, das Bild habe ich schon mal vergrößert. Scheidecker und hinten Fritz sind zu erkennen, das sind alle Mitarbeiter der Weckruf gewesen. Und auch Lübeck, auf den komme ich noch zu sprechen. Ich habe noch ein anderes Bild von diesem Fest. Hier sehen wir so, es war so bestuhlt, eine Bierwirtschaft. Hier sehen wir auch mal mehr Frauen auf dem Bild. Das sind die Frau neben Scheidecker, ganz vorne ist Scheidecker. Bin ich nicht sicher, ob das seine Frau ist. Ich nehme an, nicht, weil die Frau hat die Bilder gemacht, die war Fotografin, Frau Scheidecker. Clara Müller-Scheidecker, die hat die Fotos gemacht und die Fotos wurden dann polizeilich beschlagnahmt und so sind sie erhalten geblieben. Also nach den Polizeiarchiven wieder einmal. Hier sehen wir Wilhelm Baumgartner vorne, auch mit Ehefrau. Wilhelm Baumgartner war ein Schneiderunternehmer, der hat einen kleinen Schneider betrieben, der hat für den 1. Mai damals 1905 eine wunderschöne 1. Mai-Fahne, die ist, 1. Mai-Fahne mit einem A im Kreis, also Anarchismus, alle Bewaffneten der Länder vereinigt euch gemacht. Das hat einen riesen Skandal ausgelöst und so fast zu einer Schlägerei geführt an diesem 1. Mai. Aber er war überzeugtes Weckhof-Mitglied. Wir sehen auch noch Gustav Lübeck auf dem Bild. Das ist der Hauptträger. Gustav Lübeck ist vielleicht einem bekannt als Ehemann von Rosa Luxemburg. Er hat Rosa Luxemburg geheiratet, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Lübeck war der Sohn bekannter Sozialdemokraten, die in Zürich im Exil lebten und ist schon früh als Jugendlicher bei Most, hat er noch mitgemacht, bei der Freiheit, in anarchistische Opposition gegangen. Die Eltern haben aber ihn gezwungen und überzeugt, dass er Rosa Luxemburg heiratet, dass sie die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Es gibt auch einen Briefwechsel zwischen den zwei, die haben sich dann immer heftigst ideologisch gestritten. Und Lübeck, der hat auch, sobald wieder in Zürich ein anarchistisches Projekt war, war er daran beteiligt und hat mitgeholfen, auch wenn er nicht ganz immer von Ideologie überzeugt war. Also das, in dieser Zeit befand sich der Weckruf in Sachen Qualität, Anzahl der Mitarbeiterinnen und Auflagenzahl auf seinem Höhepunkt. Doch schon bald am 20. Juli startete die Polizei eine groß angelegte Aktion gegen die Weckrufgruppe und zerschlug sie. Alle Wohnungen der zum Weckruf gehörenden Personen wurden durchsucht, Briefe, Bücher und sonstiges Druckmaterial beschlagnahmt und 12 Personen verhaftet, wobei die gezeigten Fotos der Polizei in die Hände fielen. Max und Siegfried Nacht entgingen vorerst dieser Aktion. Siegfried war mit Josef Urban, einem böhmischen Sattler und Saccharinschmuggler, der beim Weckruf mitarbeitete, nach Paris gefahren, um dort einen Freund, der in einer Bombenaffäre gegen den spanischen König verwickelt war, zu helfen. Er traf erst am Tag nach der Razzia wieder in Zürich ein. Zitat: Als ich nach Zürich zurückkehrte, war beinahe die ganze Weckrufgruppe verhaftet, weil die Polizei glaubte, dass es diese Gruppe war, die antimilitaristische Zettel auf Brücken und so weiter anklebte. Es war aber das Werk einer uns ganz unbekannten Schweizer Gruppe. Wir versuchten trotzdem, den Weckruf weiter rauszugeben, aber kurze Zeit darauf wurde ich auf der Straße verhaftet. Zitat Ende. Übrigens, die roten Zettelchen hat eine Gruppe Antimilitaristen um Fritz Brubacher verteilt, der aber unbelangt blieb. Die Zettel wurden aber von der Polizei nur als Vorwand benutzt. um gegen den WEKO vorzugehen. Denn die Bundesanwaltschaft in Bern plante, wie die Akten belegen, schon länger einen Schlag gegen die Gruppe. Am Sonntag, den 23. Juli 1905, gelang es der Polizei, Siegfried habhaft zu werden. Er wurde am 10. August wegen Verherrlichung anarchistischer Verbrechen zusammen mit Gustav Lübeck, Max Emil Findeisen, Josef Urban und dem Berliner Packer Max Wolf, der jeweils den Weckruf falste und kolportierte, aus der Schweiz ausgewiesen. Eine Protestversammlung mit über 700 Personen gegen die Verhaftung in Zürich am 26. Juli sowie ein Bittbrief des Schweizer Anarchisten und Schneidermeisters Wilhelm Baumgartner an den Bundesrat vom 9. August auf die Ausweisung zu verzichten blieben erfolglos. Die Abschiebung war schon einen Tag später beschlossene Sache. Max Nacht hingegen gelang es, zusammen mit einem anderen Weckruf-Mitarbeiter nach Genf zu flüchten, wie ich schon erläutere. Da bin ich am Ende meines Vortrags und Lesung gelangt, und wenn jetzt noch Fragen sind oder Diskussionen, bin ich gern bereit, noch ein bisschen zu diskutieren.